Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir wieder.
Genau, kleine Vorwarnung mal vorab. Wir hatten eben schon mal die Aufnahme unterbrochen wegen den Nachbarn, die hier rumgehupt haben. Das könnte jetzt, oder ich hoffe, es hat sich jetzt erstmal erledigt. Aber die sind am Ausziehen, ein paar Nachbarn, und wir haben hier so schmale Gassen, ja. Wenn da ein Auto zum Ein- und Ausladen steht, blockiert das schnell mal die Durchfahrt, vor allem für größere Fahrzeuge oder für einen LKW. Und da hat sich eben auch einer hier ausgehupt. Ja, da, manche Leute.
Naja.
Anstatt dass sie die Straße vorher dann einfach reinfahren und über den Friedhof, nee, müssen sie hier, egal.
Naja, auf dem Friedhof hupen wäre ja auch ein bisschen doof, ne?
Nicht auf dem Friedhof hupen, sondern über den Friedhof fahren. Nicht über den Friedhof, aber ja, du verstehst schon.
Über den Friedhof fahren, ja, okay. Wenn wir keinen besseren Sendetitel nehmen, dann nehmen wir den.
Genau.
Gut, und bevor wir das Wichtigste vergessen, wir haben heute mal wieder einen Kooperationspartner oder einen Werbepartner an Bord, und das ist nämlich die Firma Everdrop. Und alles, was Everdrop macht und was die Produkte auszeichnet, das erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Genau. Wie gewohnt, wenn wir mal wieder einen Kooperationspartner an Bord haben. Und zum Thema Kooperationspartner nochmal, da hatten wir ein interessantes Hörerfeedback, das wollte ich jetzt nochmal einbinden in die Sendung. Da hat sich nämlich ein Hörer gemeldet, der das sehr schön findet, dass wir so behutsam und selektiv mit unserer Sponsorenauswahl vorgehen und nicht auf Biegen und Brechen hier in jede Sendung einen Werbepartner mit reinnehmen. Das fand er sehr angenehm, dass wir auch mal Sendungen produzieren ohne Kooperationspartner. Das hat er mal sehr positiv erwähnt.
Ja. Hoffentlich hat er es auch so gemeint, ja.
Ne, das kam sehr freundlich rüber. Ich gebe jetzt die E-Mail jetzt nicht komplett wieder, und ja. Ich will jetzt ja nicht komplett vorlesen, aber das war so ungefähr der Inhalt dieser E-Mail. Und es gibt, wie gesagt, meinte er auch ja, andere Podcasts, die ihren Podcast mit 3, 4 Werbepartnern vollknallen und dann, sagen wir mal, sehr viele Werbepartner drin haben, und er hat es sehr positiv empfunden, dass wir, wie gesagt, immer pro Sendung, wenn wir mal einen haben, nur einen Werbepartner drin haben. Ja, gut, das muss jeder machen, wie er möchte, und da kann ich jetzt auch nichts zu den Kollegen sagen. Wenn die das machen, ist das auch denen ihre Sache, möchte ich mich jetzt auch nicht zu äußern. Ja, genau. Ja. Gut, dann lasst uns versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Versuchen wir es doch nochmal.
Wir versuchen es nochmal.
Wir versuchen es. Es gibt neue iPhone 13 Gerüchte zum Thema Fingerabdrucksensor. Und da gibt es diesmal vom Bankhaus Barclay eine Analyse, oder besser gesagt Berichte aus der Lieferkette, wie es so schön heißt, dass sie an dem Thema Fingerabdrucksensor unter dem Display verstärkt am Arbeiten sind, und das schon seit mehreren Jahren angeblich. Und da gab es auch einen etwas detaillierteren Bericht über diesen Underscreen oder Underdisplay-Sensor, der dann wohl im iPhone 13 kommen soll, in Kombination mit Face ID, also die Rückkehr des Touch ID Sensors in Kombination mit Face ID, und das Ganze unter dem Display. Und Apple geht da, wie gesagt, etwas neuere Wege. Es gibt ja schon von marktbegleitenden Herstellern im Android-Segment einige Versuche, das unter den Screen zu bauen, oder auch erfolgreiche Versuche, aber die nicht immer so exakt genau und sicher sind, und Apple geht, wie gesagt, da etwas andere technische Wege, und deswegen sind sie auch etwas später dran mit dieser ganzen Geschichte. Und wie gesagt, das hat Barclay in einem relativ ausführlichen Artikel erwähnt, und Barclay hatte einige Treffer in der Vergangenheit. Sie haben auch vorhergesagt, dass der Klinkenstecker oder die Klinkensteckerbuchse wegfallen wird. Das ist ja auch eingetroffen. Also sie haben manchmal schon einige positive Treffer mit ihren Vorhersagen. Also hoffen wir mal, dass das auch in diesem Fall passieren wird, dass wir Touch-ID wiedersehen werden.
Hm? Wenn der Touch-ID-Sensor unter das Display kommt, kann man, denke ich mal, fest auf, oder stark davon ausgehen, dass es auf jeden Fall keine Hauruck-Aktion ist, die jetzt irgendwie übers Knie gebrochen wurde, wegen jetzt zum Beispiel auch der Pandemie.
Ja.
Da hätte ich eher dann drauf getippt, dass man es vielleicht dann wirklich in einen Ausschalter macht, ja, dass das nochmal so eine Notlösung wäre. Aber das ist ja dann auch was, wo du länger dran arbeitest, gerade weil, wie du es schon erwähnt hast, die Techniker durchaus bei dem einen oder anderen Android-Hersteller oder der auf Android setzt, halt schon verbaut ist. Ja, je nachdem, mal mehr, mal weniger Erfolg, was die technische Umsetzung betrifft. Da kann man davon ausgehen, dass Apple das auch schon entsprechend getestet hat. Ja, schön, dass es kommt. Ja, meine Frau liebt ja auch Touch-ID nach wie vor. Und ja, alle von daher.
Ja. Ja, mit dem Fingerabdrucksensor im Ein- und Ausschalter, naja, was heißt Notlösung? Im iPad funktioniert es ja, also im iPad Air funktioniert es ja sehr
Ja,
gut, da hört man ja nichts Negatives.
nein, ich, nicht wegen negativ, sondern da hätte sie sagen können, okay, du musst da nicht irgendwie jetzt groß irgendeine neue Technik noch kurzfristig ins Gerät implementieren, sondern du hast dann den einen Ausschalter, der sowieso im Gerät drin ist. Du brauchst ja keinen neuen Platz, keine neue Stelle, nichts unter dem Display. Klar, intern, wie das dann nochmal aussieht, Schaltlogik, Chip, keine Ahnung, irgendwo was. Das ist nochmal eine andere Sache, aber der ist, denke ich mal, schneller und einfacher zu implementieren als halt der unter dem Bildschirm.
Ja, auf jeden Fall, das ist richtig.
Da hätte ich gesagt, okay, da kann man nochmal sagen, okay, jetzt für diese Generation zu früh, aber das nächste iPhone können wir das auf jeden Fall sehr schnell halt mit reinnehmen, ja.
Ja, es ist richtig, genau. Ja, gut, schauen wir mal, was kommt. Ich bin ja großer Fan von Touch-ID und dann wäre ich auch bereit, wieder den Umstieg zu wagen auf ein neues iPhone und nicht auf meinem alten Zehner weiterhin sitzen zu bleiben, sozusagen. Ich glaube, dann ist die Entwicklung so weit fortgeschritten oder sind so viele neue Features im Telefon, dass sich für mich auch ein Umstieg lohnt, sozusagen. Dann wird es Zeit.
Okay, wenn man mal vom 10er ausgeht, da hätte sich der auf jeden Fall auch jetzt mit der aktuellen
Ja,
Geräte-Generation der
klar.
Umstieg gelohnt, eventuell sogar schon vorher, ja. Da kamen ja noch ein paar andere Sachen dazu, als jetzt
Ja.
nur Geräte-Update. Aber gerade im Hinblick, ja, okay, gehen wir, oder wir ho hoffen ja, dass sich das mit Maske tragen und Pandemie hoffentlich jetzt irgendwann mal erledigt. Da sieht es zwar nicht unbedingt nach aus, ja. Aber die Hoffnung und so, ja, wir wissen es ja. Von daher schön, wenn es jetzt noch mal drin ist im Hinblick darauf. Aber wie eben schon erwähnt, also meine Frau ist nach wie vor ein großer Freund von Touch-ID. Eigentlich von Anfang an gewesen, ja, mittlerweile sogar, wie gesagt, auf jeden Fall, gerade auch wegen den Masken, ja, weil sie ja doch gerade viel unterwegs ist. Auch mit ihren Kunden, ja, und von daher,
Ja.
bevor der eine andere denkt, alle, sie darf das noch. Sie durfte es beziehungsweise die ganze Zeit durchgehen. Da hat sie auch schon geflucht, wo sie gesagt hat, sie wird jetzt auch, sie hätte jetzt auch mal nichts gegen, keine Ahnung, 6 Wochen Arbeitsverbot und Geld vom Staat. aber
Ja.
sie durfte die ganze Zeit durcharbeiten, ja. Sie hat zwar auch zwangsweise, gerade wenn Kunden ein Problem damit hatten, dann auch reduziert, ja, oder musste es reduzieren, weil einige Kunden dann doch abgesagt oder verschoben haben, nach wie vor auch jetzt noch. Aber dürfen durfte sie jetzt die ganze Zeit,
Ja, okay, sehr gut.
ja.
Ja, gut. Dann machen wir weiter mit iPods 3 Nachträgen, hätte ich bald
Ich
gesagt,
habe
oder
eben
so.
iPods verstanden.
AirPods 3. Ja, oh mein Gott.
Aber da war
Immer
was,
dieses.
entweder war mein Hören, entweder du hast richtig gesagt und ich habe so einen freudschen Verhörer gehabt, oder aber du hast vielleicht einen freudschen Versprecher.
Nein, nein, AirPods 3. Manchmal haue ich die Begrifflichkeiten versehentlich durcheinander oder manchmal macht das auch das Gehirn. Da haut es dann die Worte schneller raus, als man nachdenken kann. Das kommt vor. Ja, also nochmal AirPods 3. Sie sollen angeblich erst im dritten Quartal kommen. Und das sagt Mr. Q voraus. Wir haben ja alle gedacht, oder die letzten Gerüchte, die im Umlauf waren, da hieß es ja, dass wir sie im Frühjahr sehen werden, etc. pp. Aber nein, erst im Quartal 3, und die Massenproduktion wird dementsprechend auch erst später stattfinden. Begründet hat er das Ganze nicht, was mich in dem Fall etwas wundert, weil normalerweise gibt es ja auch immer so eine Begründung ab, woran es liegt, etc. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt Komponentenprobleme gibt bezüglich der Lieferfähigkeit von einzelnen Komponenten. Da steckt ja einiges drin, von der Batterie angefangen, bis zum Gehäuse, bis zu den Ladeports des Cases etc. Also die sind ja auf verschiedene Komponenten angewiesen, und ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwo in der Lieferkette kneift. Und es reicht ja schon, wenn ein Produkt Probleme macht oder wenn eine kleine Komponente Probleme macht, dann ist ja quasi die ganze Massenproduktion gefährdet. Und das kann ich mir, wie gesagt, hier auch sehr gut vorstellen, weil im Moment sieht es ja nicht so rosig aus, was verschiedene Komponenten betrifft. Das geht ja nicht nur Apple so, das geht ja auch allen anderen so.
Man hört es ja, oder hört es ja auch aus anderen Ecken noch, auch was andere Chip-Verfügbarkeiten betrifft. Samsung ist ja jetzt auch gerade wieder jemand, der gesagt hat, sie wissen nicht, ob sie jetzt nochmal ein Note rausbringen oder ob sie da erst nächstes Jahr, wie geplant, wieder eins bringen, weil es anscheinend auch an der Chip-Verfügbarkeit liegt. Ja. Wir haben es auch aus anderen Stellen schon gehört. Ja, was gerade da alles im Chip-Bereich betrifft, ist momentan ein bisschen, sagen wir mal so, fehlt es einfach an Kapazitäten in der Produktion. Und mal gespannt, was das unter anderem dann auch für Apple noch für Auswirkungen wahrscheinlich hat.
Und was ich viel interessanter fand, er hat auch noch so ein paar Prognosen abgegeben, wie in Zukunft die Verkaufszahlen aussehen werden, und das wird nicht mehr so ganz so rosig aussehen, wie die vergangenen Verkaufszahlen der AirPods waren. Da ist die Konkurrenz auch stark am Aufholen, auch was den Preis anbelangt, und er meint, dass der ganze Massenmarkt und auch die ganzen anderen Hersteller stark nachgelegt haben, auch was die Qualität angeht, auch was das ANC angeht, also wenn man jetzt die Pro zieht, und auch gerade was die normalen AirPods angeht, auch was den Preis angeht, weil mittlerweile baut ja fast jeder Hersteller von Kopfhörern diese AirPods nachbauten, in Anführungsstrichen, oder diese True Wireless Systeme, wie sie ja heißen, von JBL angefangen bis zu Huawei, Samsung etc. Alle haben ja was am Start mittlerweile.
Ja, vor allem haben alle, die du nicht kennst, was am Start. Ja, das kommt noch dazu. Mach mal eine simple Suche. Ja, selbst bei Amazon kriegst du Treffer von Brands, die hast du vorher noch nie gehört. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen ein und derselbe Hersteller. Das ist ja gerade auch bei diesen ganzen Action-Kameras und bei diesen GoPro-Nachbauten, beziehungsweise nicht unbedingt Nachbauten, aber halt vom Design her an die GoPro angelehnten Dinger gibt es ja auch sehr viele Knockoffs, wo du einen Hersteller hast, ja, und 10 Firmen branden das Ding. Ja, das ist ja denke ich mal, so ähnlich auch bei den ganzen Wireless oder bei diesen AirPods Alternativen der Fall. Du kriegst da auch gerade was, sagen wir mal, sehr angenehme Preisgestaltung betrifft. Ja. Da kriegst du ja Dinge, also unglaublich.
Ja, ja, klar.
Okay, unglaublich nicht, weil China, aber sehr günstige Angebote, die, ja, ob sie ihr Geld wert sind, keine Ahnung. Ja.
Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, genau. Aber wie gesagt, er meinte jetzt nicht nur diese ganz, ganz, ganz günstigen, sondern
ja, klar,
er meinte jetzt auch diese die Samsungs dieser Welt etc. Und auch JBL, wie sie alle heißen, die in diesem mittleren Preissegment unterwegs sind, die aber trotzdem noch deutlich unter den Apple-Preisen sind. Und da wächst natürlich dann auch der Druck auf Apple. Und wie gesagt, seine Vorhersage war, dass es jetzt nicht mehr ganz so extrem rosig aussehen wird in dem Bereich. Aber ich denke, das ist auch ein Luxusproblem, weil wenn man sich die Verkaufszahlen angeschaut hat von den letzten Jahren der AirPods, dann waren die ja immer noch extrem hoch. Und wenn die jetzt nicht mehr ganz so hoch sind, kann Apple, denke ich, da auch ganz gut mit leben.
Ja, vor allem je nachdem. Das Angebot bei Apple ist jetzt gerade auch mit den unterschiedlichen Modellen und auch gerade mit dem, was bei Beats noch rauskam, ja auch größer geworden. Ja, du hast jetzt, wie gesagt, die zwei Modelle, dann ist die Frage, würden sie eventuell das eine noch beibehalten, wenn jetzt nochmal eine neue Version kommt, hast du dann vielleicht drei verschiedene Modelle sogar kurzfristig im Store verfügbar, plus die Angebote noch, die du über Beats hast. Du machst sie ja auch in-house noch ein bisschen Konkurrenz.
Ja.
Und du hast natürlich nicht die Aufschlüsselung in dem Bereich, jetzt nach Verkaufszahlen einmal alleine bei den AirPods, plus nochmal in der Sparte, ja, da sind, glaube ich, ja nach wie vor die Apple Watch mit drin, etc. So genau kriegst du das sowieso nie raus.
Aber was natürlich jetzt auch denkbar wäre, um jetzt diesen günstigen Markt abzudecken oder dieses günstige Segment abzudecken, sie lassen entweder die Zweier im Sortiment und senken die vom Preis her auf Marktniveau von marktbegleitenden Herstellern und decken dieses Segment ab, um da auch konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Oder sie machen das wie bei der iPhone-Geschichte, nennen das Ding einfach AirPods SE und legen es neu auf, verändern es ein kleines bisschen und bringen quasi am unteren Ende des Portfolios AirPods SE auf den Markt, um wie gesagt auch den ganzen Price-Range abgedeckt zu haben oder das komplette Preisspektrum im Markt abgedeckt zu haben. Wäre auch eine Idee.
Ja, ich habe gerade noch überlegt, wie man es von der Namensgebung her machen könnte, ohne dass man zum Beispiel dann auch eine Zahl hat, aber da würde SE vielleicht.
Naja, guck mal, es gibt ein iPhone SE, es gibt ein Apple Watch SE und AirPods SE wäre dann quasi dieses Portfolio komplett. Fehlt dann irgendwann vielleicht nur noch mal ein iPad SE, aber man hätte quasi dieses ganze untere Price Rangement komplett abgedeckt. Hm. Ja, wäre vielleicht eine Idee.
Was ich mir nach wie vor wünschen würde, aber das sind wir, glaube ich, lange, lange schon oder mittlerweile weg davon ist, wenn sie die bei den iPhones mit dazu packen würden. Aber erstens mal geht der Trend ja eigentlich ganz weit weg, ja, vom Zupacken. Und zweitens mal, wenn du schon die Standard- oder die Einsteigerversion mit in der Packung hast, warum solltest du dir nochmal Pro kaufen?
Eben, so ist es.
Ja,
also ich glaube, das wird nicht kommen, das bezweifle ich.
Ja.
Warum sollten sie was dazugeben, was die Kunden eventuell eh kaufen?
Genau.
Müssen, wenn sie es haben wollen.
Ja. Ja. Aber wo wir gerade schon dabei waren und auch hier über Wettbewerb in dem Segment gesprochen haben, ich bin über was gestolpert, und zwar OnePlus. Hat jetzt gerade, wobei jetzt gerade ist gut, ich habe es heute das erste Mal gesehen, ein Bild veröffentlicht von der Uhr, von der Smartwatch, die sie machen wollen oder die sie jetzt bringen, veröffentlichen. Hat mich jetzt, wie gesagt, ein bisschen überrascht, weil ich jetzt außerhalb oder neben der iWatch nicht so das im Blick hatte, was da an Smartwatches noch ist, gerade weil ja Google das eigentlich hat alles einschlafen lassen. Deswegen hat mich das jetzt von OnePlus ein bisschen überrascht. Wobei ich auch sagen muss, auf den ersten Blick hat es für mich wieder wie eine Wear OS oder wie eine normale oder Standard Wear OS Watch ausgesehen, die ist ja so zuhauf. Zumindest meine Vergangenheit von gefühlt jedem Android-Hersteller gab. Von daher mal gucken, was OnePlus sich davon verspricht oder wie sie sich abheben wird. Ich fand es nur ganz, wie gesagt, vom Promo-Bild, was sie hatten, ja, nicht unbedingt jetzt so überzeugend, gerade wie sie sich halt von den anderen halt absetzen wollen. Aber da muss man einfach jetzt mal abwarten, wenn sie wirklich vorgestellt wird, was es dann genau sein wird. Ja. Und ein Bild ist ja auch nicht so, oder nur ein Bild ist ja jetzt auch nicht so aussagefähig, wie dann hoffentlich eine vernünftige Präsentation und vor allem auch mal mehr Bilder oder dann auch Video von dem Gerät, ja. Oder von der Smartwatch.
Klar. Ja.
Ja. Es ist OnePlus. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, okay, das könnte vielleicht was werden, aber mittlerweile in dem Markt mal gespannt, ja.
Ja, also der Markt der Smartwatches außerhalb von Apple ist ein extrem schwerer Markt, auf jeden Fall. Und Apple dominiert den Markt eindeutig, also keine Frage.
Ja, vor allem OnePlus vor ein paar Jahren, da hattest du noch deine Nische, ja, wo du wusstest, okay, da sind sie aufgehoben, da wissen sie ungefähr, was sie machen. Mittlerweile sind sie ja auch so, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber das ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, um es mal so zu sagen.
Ja, sie sind
Das
halt.
erste und zweite Gerät fand ich eigentlich noch ganz okay, aber mittlerweile,
Ja, da
warum
waren sie
sollte
halt
ich mir ein
auch.
OnePlus kaufen?
Ja, gut. Es ist halt schwierig, wenn man im Android-Markt unterwegs ist, da das passende Gerät zu finden. Da haben wir Apple-Nutzer ist etwas einfacher, weil wenn wir mit Apple-Geräten arbeiten wollen oder wenn wir mit iOS arbeiten wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als Apple-Produkte zu verwenden. Und im Android-Bereich ist natürlich die Auswahl so groß. Ich wäre jetzt auch überfordert, wenn ich mir ein Android-Gerät aussuchen müsste, für welches Gerät ich mich da entscheiden sollte, müsste. Das wäre total schwierig für mich. Ich wäre da komplett mit überfordert.
Ja, okay. Je nachdem, welches Budget ich hätte, wäre OnePlus vielleicht noch mit der inneren Wahl. Aber ich würde da wahrscheinlich auch eher zu jemand anderem greifen. Zu jemand anderes.
Zu einer
Zu
anderen
einem
Firma gehen.
anderen Gerät greifen, als wahrscheinlich
Ja.
dem OnePlus. Auch wenn ich
Ja.
mal gerade, wie gesagt, von den ersten Geräten sehr begeistert war. Ich hatte ja auch selbst OnePlus mal eine Zeit lang im Einsatz. Aber gerade bei den Preisen für die aktuellen Top-Geräte bei OnePlus weiß ich jetzt nicht, ob ich da unbedingt OnePlus kaufen würde, ja.
Ja, und da haben sie sich ja komplett gegengesetzt entwickelt sozusagen, sind ja mit recht günstigen Geräten gestartet. Innovative, günstige Geräte, das war quasi so der Start von OnePlus, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen. Anderen Designansatz, etc. pp, andere Materialien, austauschbare Rückseiten gab es dann ja auch, und so weiter. Also da gab es ja verschiedene Ansätze, die das Gerät oder das Branding OnePlus so anders gemacht hat. Und mittlerweile haben sie sich nach meinem Empfinden auch stark der Konkurrenz angepasst und gehen jetzt unter so in der Masse der Android-Geräte. Also sie heben sich jetzt nicht mehr so drastisch ab. Ja.
Ja, ein Hersteller, den ich nach wie vor vermisse, ist HTC.
Ja, so wollte ich gerade sagen. Das war auch damals, wo dieses HTC One rauskam. Das war auch ein Aufschlag in der Android-Welt, mal was komplett Neues zu machen, sowohl von der Wertigkeit des Gerätes, vom Design her. Und auch von der Verarbeitungsqualität. Das HTC One habe ich selbst benutzt, als Second Driver, wo für mich Android noch interessanter war eigentlich, als es das heute ist. Das war ein extrem geniales Android-Phone.
Ne, die hatten ein paar wirklich sehr schöne Sachen,
Ja.
ja. Ja, egal.
Ja, egal, aber das war ein tolles Gerät
Was will man
und
da hinterher weinen jetzt, ja?
das ist ja auch schon so lange her, ich meine, aber trotzdem war das Telefon im Android-Bereich zur damaligen Zeit outstanding, muss man wirklich sagen. Aber gut, heutzutage auch kalter Kaffee. Wer will das noch haben? Ich glaube, das läuft doch gar nicht mehr vernünftig. Also da läuft doch gar kein aktuelles Android mehr drauf. Schon lange nicht mehr, schon Jahre nicht mehr. Also ich denke mal, das wäre heute auch gar nicht mehr gebrauchsfähig, das Ding. Für den Alltagseinsatz.
Apropos, was läuft da für ein Android drauf? WhatsApp schneidet jetzt auch alte Zöpfe ab, gell? Fällt mir gerade spontan ein.
Ja, aber im iOS-Bereich machen sie es doch, ne, ab.
Ja, genau, und zwar ab, ich weiß jetzt nicht mit welchem Update, aber demnächst wird iOS 9, glaube ich, abgeschnitten.
Ich glaube, man muss
Was,
mindestens iOS 10 haben, ja.
genau, wird, iOS 9 wird jetzt abgeschnitten, was ja noch bis zum 4S, glaube ich, im Einsatz war. Also würdest du jetzt in Zukunft einen 5er und iOS 10 brauchen, ja. Mindestens.
Naja, okay. Allein aus sicherheitstechnischen Gründen, Sicherheitsupdates etc. macht das natürlich auch Sinn,
Ja, vor allem überleg
dass
mal,
man
wie
das
alt
macht.
ist das, wie alt
Ja.
die Software und die Hardware jetzt ist. Alleine
Aber
das
wenn
schon, ja.
jemand wirklich nur das Gerät hat, um WhatsApp zu benutzen und zu telefonieren, da reicht auch so eine alte Möhre aus, muss man dazu sagen, solange der Akku noch mitmacht.
Ja,
Und es
wobei
gibt Leute,
ich
die haben das
wollte.
nur für WhatsApp. Gibt's wirklich.
Ja, aber ich wollte heute keinen 4S mehr.
Nein, ich auch nicht, aber es gibt Leute, für die das ausreichend ist, was die Technik anbelangt.
Ja, aber die sollen sich ein SE kaufen.
Ja. Ja,
Und dann.
klar, sollen sie.
Nee, aber wie gesagt, heute mit dem 4S nochmal, nee. Sorry.
Nein.
Es gibt ja immer noch Leute, die dem Formfaktor ein bisschen hinterher weinen, aber
nee. Nein, irgendwann ist es auch gut.
Sorry, so ändern sich die Zeiten, ja.
Ja. Ja.
Nee, gut. Aber wie gesagt, ist mir spontan nur eingefallen, wegen alten Sätzen. Ja.
Gut, und es gibt auch neue Gerüchte zum iPad Pro. Das soll jetzt erst im April kommen. Wen wundert's, weil ich meine, der 23. wird wahrscheinlich gegessen sein, was die Keynote anbelangt. Das Thema können wir vergessen. Es sieht auch so aus, dass es da angeblich von Apple eine absichtlich falsch gestreute Information war, um den Maulwurf zu finden. Hast du das mitbekommen?
Jetzt wieder die Maulwurf-Geschichte.
Ja. Ja, wir reden jetzt nicht von Herrn Lancaster, wir reden wahrscheinlich jetzt von einem anderen Maulwurf. Der Prosser meinte ja 23. und auf diesen Zug sind ja auch einige andere aufgesprungen und sagten dann am 23. wird es ein Apple-Event geben oder zumindest ein virtuelles Event. Wie gesagt, diese Aufzeichnung bla 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 kennen wir ja aus der Vergangenheit. Jedenfalls wird es da irgendwas geben. Und dann gab es ja Gerüchte, dass diese Informationen absichtlich von Apple gestreut worden ist, um die Quelle zu finden und um, wie gesagt, einen weiteren Maulwurf zu finden.
Aber
kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dass es Apple absichtlich gemacht hat.
Eine Idee ist es ja schon. Wenn du einen Verdacht hast, hier aus der Abteilung oder beziehungsweise hier könnte eine Leak oder eine Lücke sein. Ja. Du hast da vielleicht auch irgendwie jemanden im Verdacht oder so. Die Problematik, die es mir stellt, wie willst du das, wie gesagt, wenn du dann ein Meeting hast, da sind 10 Leute da und du erwähnst das Datum da, das falsche Datum, das liegt dann da, okay, du hast es auf 10 Leute eingegrenzt, aber jetzt findet man unter den 10 wieder den raus, der es weitergegeben hat. Also müsstest du ja im Prinzip jedem aus der Gruppe irgendwas sagen oder was anderes sagen als und dann müsstest du gucken, was kommt irgendwo raus. Das müsstest du ja auch erstmal wieder verifizieren, weil vielleicht hat auch irgendeiner mal einfach ins Blaue geschossen. Ist nicht so ohne weiteres, würde ich jetzt sagen, unbedingt.
Ja, ich glaube es auch nicht. Das ist, denke ich mal, aufgrund dieser ganzen Lancaster-Geschichte, die wir in der Vergangenheit haben oder die immer noch am Laufen ist, den treten sie auch kräftig auf die Füße, das ist auch gut so, denke ich mal, einfach nur eine, ich will jetzt nicht sagen eine frei erfundene Geschichte, aber so eine Sache, die einfach ganz gut im Moment in das aktuelle in das aktuelle Newsgeschehen passt von Apple, und da hat man einfach mal gesagt, okay, das war wahrscheinlich eine falsch gestreute Information, um weitere Maulwürfe zu finden. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Glaube ich nicht.
Ja, alle vorstellen könnte ich mir es schon. Es ist halt nur nicht unbedingt so einfach von der Umsetzung her.
Ja,
weil im ersten Schritt würde ich sagen, versuch's, also wenn du nicht wirklich jemand Bestimmtes im Verdacht hast und dem was an Infos streust, wobei, wenn ich jetzt der Leaker wäre, würde ja auch versuchen, intern nochmal das, was ich zugetragen kriege, nochmal zu verifizieren. Daher, aber ja, also, könnte sein, aber
Ja, und jetzt, wie gesagt, geht man halt davon aus, dass, wenn irgendwas stattfindet, das im April stattfinden wird. Gut. Sie müssen jetzt irgendwie wieder ein Datum nennen oder irgendwas wieder sich aus den Fingern saugen oder irgendwelche Prognosen abgeben. Und da liegt natürlich der April sehr nah. Und der Mr. Gurman meinte, dass das kommende iPad Pro, wie gesagt, im April kommen wird. Und dass wir da Thunderbolt sehen werden als Kommunikationsschnittstelle nach außen. Das finde ich schön, würde ich begrüßen.
Ich würde ja eher mal auf USB 4 tippen.
Nimmt sich ja relativ mit Thunderbolt nicht viel. Ist ja letztendlich
USB 4
performance-technisch das gleiche. Oder
ist vor allem USB 4 hat ja dann Thunderbolt 3 mit implementiert.
An Bord, genau.
In der Spezifikation. Von daher, wie gesagt, würde ich eher da drauf tippen, vor allem, weil der auch wieder der Stecker beibehalten wird. Und wir haben ja Thunderbolt gerade auch in den neuen Macs mit M1-Chip, haben wir Thunderbolt auch mit drin. Also von da hast du ja auch nicht das Problem irgendwie, wo wir ja am Anfang oder vor langer Zeit immer mal gesagt haben, wie wird das mit ARM-Architektur und Thunderbolt und Intel-Technik und bla bla bla. Das ist ja hier gegessen, seitdem wir die ARM-Macs haben. Von daher denke ich mal, kein Hinderungsgrund für ein iPad Pro. Gerade Pro, ja, je nachdem, Anwendungsfall, was willst du darüber machen? Ja, war gerade wenn du USB 4 nimmst, ja, hast du das Thunderbolt sowieso mit drinne, ja, würde sich definitiv anbieten. Wie gesagt, mir macht immer noch der Stecker immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn sich das wirklich als Standard jetzt hoffentlich mit USB 4 demnächst alles durchsetzt und dann hat sich das Problem ja auch erledigt, ja.
Naja, gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, wie du es eben sagtest, USB 4, es beinhaltet ja technologisch gesehen auch Thunderbolt 3. Also von daher
Genau.
hat man ja auch die Abdeckung oder auch die Leistungsabdeckung. Und ich könnte mir das auch deswegen vorstellen, weil es eben ein Pro-Gerät ist und weil man auf dem Gerät auch gut Bildbearbeitung betreiben kann, und weil man auch dementsprechend dann hochperformante Kartenlesegeräte anschließen kann und Daten vernünftig und schnell übertragen von Bildern bis
Ja,
hin zu Videos.
da
Das
gibt's
eröffnet
so
dann auch
viel,
ganz
ja.
andere Geschwindigkeitsvorteile und auch ganz andere Datentransferraten, als wir sie jetzt haben. Und davon abgesehen kann man dementsprechend dann wohl auch das Apple-Display anschließen, also das Pro-Display anschließen, was vielleicht für einige Kunden auch interessant sein wird. Wahrscheinlich werden die sich nicht explizit dieses Pro-Display kaufen, aber wenn man es schon im Sortiment hat oder besser gesagt als Setup hat auf dem Schreibtisch, dann ist man ja auch mal schnell verleitet, das Kabel mal vom Mac abzuziehen, vom Mac Pro abzuziehen und mal an das iPad zu stecken, wenn es halt technologisch möglich ist. Und wenn es nicht das Pro-Display ist, kann es dann vielleicht auch ein anderes hochauflösendes
Genau.
Thunderbolt-Display sein.
Ja.
Weil das geht ja bisher nicht. Bisher muss man ja USB-C-Monitore nehmen. Über diese Kategorie hinaus geht es ja leider nicht am Pro-Gerät. Gut, A14X soll das Ding dann bekommen, liegt ja auch nah und der soll leistungstechnisch auf dem Niveau sein wie der M1 Silicon aus den Macs. Okay, liegt auch nah. Und das 12,9 Zoll soll Mini-LED haben. Und jetzt spielst du hier mit dem Dokument rum, bin ganz verwirrt. Das 12,9 Zoll
Ja, das
soll, wie
kommt
gesagt,
davon, wenn man hier irgendwie die
ein
Füße auf die schlägt.
Mini-LED-Display bekommen. Und nach wie vor hält die Gerüchteküche daran fest, dass das kleinere Gerät kein Mini-LED-Display bekommen soll. Finde ich schade, dass man da wieder diese Differenzierungen vornimmt. Aber nun denn, sei es so.
Ja,
Gut.
die Frage, die sich halt auch wieder stellt, ist, wie ist die Technik generell verfügbar? Oh, sorry,
Das ist
ich habe
richtig.
hier irgendwie Probleme mit den Ellenbogen. Ja. Wie ist die Display-Technik verfügbar? In welchen Stückzahlen? Ich würde mich als Apple fragen, muss ich es dann unbedingt in das große Pro reinstecken, wenn ich es nicht komplett updaten kann? Dann ist auch, okay, dann die Frage wäre auch, plant eventuell Apple auch einen Refresh von einer Größe, ja, vom MacBook Pro, vom iPad Pro? Kann ich mir jetzt eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und will man die Pro-Sparte nochmal separieren anhand vom Display?
Ja, ich
Fände
meine,
ich jetzt
das.
nicht ganz so glücklich, ja.
Man hat es ja schon mal früher gemacht, was einige Features anbelangt hat, zwar jetzt nicht beim Display, sondern bei anderen Dingen. Das war damals beim iPhone 6 und 6 Plus der Fall. Da hat man ja auch
Ja.
Differenzierungen bei den Modellen vorgenommen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht auswendig, ich glaube, es war der Arbeitsspeicher von den Geräten. Ich kann es jetzt aber nicht ganz genau sagen.
Ja, okay, mal bei den
Ist schon.
Kameras hast du ja im Moment auch.
Ja, da hast du auch Differenzierungen und ich finde das immer nicht schön, wenn
Genau.
man bei Geräten, die nur eine unterschiedliche Displaygröße haben, leistungstechnisch eine Differenzierung vornimmt.
Ja.
Das war bei den MacBooks schon bescheiden. Da haben sich einige darüber aufgeregt, warum die 13-Zoll-Geräte nie auf der Höhe der 15-Zoll-Geräte waren. Gerade bei den Grafikkarten war es ja damals so. Und das hat sich da dann irgendwie bei Apple so fortgesetzt, aus der Tradition heraus, in Anführungsstrichen. Und schön finde ich das jetzt nicht. Aber es gibt noch ein ergänzendes Gerücht zu dem Thema Mini-LED-OLED. Im nächsten Jahr sollen dann die iPad Air-Geräte OLED-Displays bekommen, aber die Pro-Modelle sollen weiterhin im Mini-LED-Bereich unterwegs sein. Und das hat Ming-Chi Kuo deswegen oder begründet Ming-Chi Kuo mit folgenden technischen Statements, dass OLED ja immer noch dieses Einbrennproblem hat, was zwar sich in den Jahren etwas verringert hat, aber es existiert immer noch. Und dass diese Pro-Geräte oder das Mini-LED diese Probleme ja so nicht hat. Und gerade die Pro-Anwender arbeiten sehr lange mit statischen Geschichten, also mit gerade im Bereich der Bildbearbeitung hat man sehr lange ein statisches Bild vor sich und man arbeitet sehr, sehr lange mit den Geräten, die Pro-Anwender und intensiv. Und dass man halt da diesen Einbrenneffekt verhindern will, setzt man da weiter, soll man da weiterhin auf Mini-LED setzen und der in Anführungsstrichen Pro-Zoomer, Privatanwender, der mit einem iPad Air unterwegs ist, der hat weniger statische Inhalte auf dem Bildschirm und deswegen sei da OLED die bessere Wahl. Das war sein Statement. Kann ich jetzt technisch gesehen so ja, unterschreiben? Das stimmt.
Könnte sein, aber ich würde eher mal, was auch noch ausschlaggebend ist, ist einfach Preis.
Das ist auch richtig.
Ich denke, im EK ist das OLED auf jeden Fall günstiger als das Micro-LED.
Und wenn Mini-LED. Man
mal guckt, Mini-LED, ja. Und wenn man mal guckt, was aktuell Fernseher mit Mini-LED-Display kosten.
Ja, ja, klar.
Sorry, ja, aber deswegen könnte auch mit ein Grund sein, warum es vielleicht nur ins Große erstmal kommt, weil sie da vielleicht eine bessere Marge am Gerät haben und da ein bisschen den Einkauf noch abfedern können, was es Mini-LED betrifft. Wäre vielleicht auch noch so eine Idee. Aber ja, klar, warum nicht in dem günstigeren Modell OLED, was ja auch schon nochmal ein paar Cent mehr im EK kostet als ein LCD. Aber trotzdem, wie gesagt, auf jeden Fall Vorteile hat, gerade was die Videowiedergabe betrifft. Macht, glaube ich, Sinn, ne?
Ja, das sehe ich genauso.
Ja.
Das sehe ich genauso. Ja, gut, muss man sehen. Wie gesagt, von der technischen Seite gebe ich ihm vollkommen recht, dass das ist ein Problem. Bloß ich das jetzt so kategorisch zu unterscheiden, dass jetzt ein iPad Air-Anwender weniger statische Inhalte hat als ein Pro-Anwender. Ich glaube, diese Übergänge sind auch fließend, weil ein iPad Air ist auch von der Spezifikation und vom Leistungsumfang schon sehr stark im Pro-Bereich unterwegs. Also die Grenzen sind ja jetzt mittlerweile auch so stark verschwommen, dass man das gerade bei den Air-Modellen und den Pro-Modellen kaum noch festmachen kann. Auch gerade was den Prozessor oder den SoC angeht, da ist das iPad Air ja sehr gut unterwegs.
Ne? Ne?
Naja. Gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wir sind so ungefähr in der Mitte der Sendung angekommen, oder?
Ungefähr, ja, ja.
Ja,
kommt drauf an,
genau,
was du noch alles vorbereitet hast.
Genau bekommt man das ja nie hin. Aber ich würde sagen, lass uns über unseren heutigen Kooperationspartner, Werbepartner sprechen. Ja,
gut, dass du dran gedacht hast, ich hätte es vergessen.
Ach, Gottes Willen, nein, nein, das kann ich gar nicht vergessen. Weil ich dieses Produkt auch vorher intensiv getestet habe und über Teste, ganz praxisnah, aber dazu später mehr. Lass uns über Everdrop sprechen, aber bevor wir über Everdrop sprechen, noch ein paar schockierende Wahrheiten und Fakten über das Thema Plastikmüll. Und das hat mir mal wieder so ein bisschen die Augen geöffnet und mich dazu gebracht, stärker über die unnötige Erzeugung und Herstellung und Produzierung von Plastikmüll nachzudenken. Das sieht nämlich wie folgt aus. Wenn wir mit unserer Plastikmüllerzeugung so weitermachen, dann wird es bis zum Jahre 2050 in unseren Weltmeeren mehr Plastik geben als Fische. Das muss man sich mal überlegen. Das ist der Wahnsinn. Und das Zweite, was mir buchstäblich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, ist folgender Punkt. Wir nehmen wöchentlich Mikroplastik zu uns in der Größe einer Kreditkarte. Das ist nicht gerade wenig, wenn man sich mal so eine klassische Kreditkarte anschaut.
Ja, wobei das natürlich stark abhängig von deiner Ernährung ist, ja.
Ja, aber es ist ja fast mittlerweile überall Mikroplastik enthalten. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Von Kosmetik angefangen, von Zahnpasta bis hin zu normalen Lebensmitteln. Das ist echt der Wahnsinn. Ne?
Ja, ich glaube, nach wie vor wissen viele nicht, dass gerade in vielen Kosmetikabteilungen, in vielen Kosmetikprodukten nicht nur die Verpackung Plastik halt ist, sondern halt auch einiges, was halt innen drin ist. Früher hat es ja auch gerade viel, bei allem, was so einen Peeling-Effekt hatte, ist halt viel Kunststoff mit drin. Von daher ist, glaube ich, nach wie vor vielen nicht bewusst. Ja.
Genau. Und das gelangt dann natürlich auch wieder ins Abwasser, dieses ganze Mikroplastik durch diese ganzen Kosmetikgeschichten etc. Also das ist ein Kreislauf des Teufels sozusagen.
Gerade dieses ganze Mikroplastik, ja, wie es ja so schön heißt im Neudeutschen, hast du das Problem, dass gerade da, wenn es über die Abfallkette oder gerade über die Wasserentsorgung in die Kläranlagen geht, dass da auch nicht alles, ja, oder teilweise halt da auch nicht rausgefiltert werden kann.
Ja, leider.
Weil es
leider,
ist halt Mikro, leider.
Ja. Und ja, eben,
irgendwo, wie es der Name schon sagt. Ist auch da der Aufbereitung halt Grenzen gesetzt, ja.
Genau. Und der dritte Punkt, der ist nicht schöner oder nicht besser. Pro Minute landet eine Lkw-Ladung Plastikmüll in den Weltmeeren. Pro Minute, das muss man sich mal überlegen. Und selbst wenn es ein kleiner Lkw ist, selbst wenn es nicht nur 40 Tonnen sind oder selbst wenn es nur 10 Tonnen sind, jede Tonne ist eine Tonne zu viel.
Ja, überleg dir mal, ich glaube du auch, alle wir mit unserem Führerschein dürfen ja noch 3,5 Tonnen fahren.
Nee, ich darf mehr fahren, 7,5.
Oder sind es 7,5, die wir fahren?
7,5, 3,5 dürfen die Jüngeren.
Ah, okay, dann ist es 7,5, die wir fahren dürfen. Guck doch mal, wie groß alleine 7,5 Tonnen sind, die du fahren eben darfst.
Ja,
wie viel Zeug
ja
da reinpasst.
Pro Minute.
Ja, und wenn man heute vom normalen LKW spricht, ja, du hast ja hier deine, die Auflieger, ja, du kannst ja 20 Tonnen laden.
Ja, ja genau.
Ist ja dreimal so groß im Prinzip, ja.
Ja, und der vierte Punkt, den ich vorhin nochmal ganz frisch nachgeschlagen habe, weil da gibt es ja auch aktuelle Werte, die mittlerweile im Umlauf sind. Im Jahre 2019 wurden in Deutschland 6,3 Millionen Tonnen Kunststoff- und Plastikabfälle erzeugt. In Deutschland.
Alle Plastik weggeschmissen, ja.
Genau. Das bedeutet, im Schnitt hat jeder Deutsche im Jahr 2019 40 Kilo Plastikmüll erzeugt. 40 Kilo pro Kopf.
Wenn ich dann mal überlege, wie viel Bier ich im Schnitt getrunken haben soll, ja. Und ich trinke so gut wie gar nichts. Also von daher,
ja, aber dafür trinkt ein Nachbar oder irgendwie
deswegen,
das ist ja der Schnitt.
Also ich weiß, dass wir... Du kommst ja um Plastik kommst du ja nicht rum ganz, ja.
Ja, klar.
Dass wir auch, oder ich würde eigentlich auch gerne weniger Plastikmüll haben und wir versuchen es ja schon einzuschränken, ja. Aber wenn du da auch mal wieder überlegst, selbst wenn du relativ wenig Plastikmüll hast, irgendeiner muss ja dann entsprechend mehr haben.
So sieht's aus. Ja. Genau. Und ich meine, das sind die Zahlen von 2019, also vor der Pandemie.
Ging ja nur hoch, ja.
Und jetzt geht's natürlich jetzt kann man davon ausgehen, durch diese ganze Online-Bestellung etc. pp. Lebensmittel nach Hause liefern lassen und so weiter, dass diese ganze Plastikgeschichte nach oben geht. Allein, wenn ich sehe, wie manche Lieferdienste ihre Waren ausliefern, Tüten sie das dann dir vor die Tür stellen. Und es sind leider nicht immer Papiertüten, sondern viele nehmen immer noch Plastik- oder Kunststofftüten und das ist erschütternd.
Wenn du mal überlegst, was auch momentan für Luft transportiert wird. Wir hatten es jetzt gerade gehabt, wir hatten auch hier im Onlinehandel was bestellt und da kam ein Riesenpaket an, ja, wo drei kleinere Artikel verpackt waren, ein Riesenpaket und dann halt mit diesen Luftpolstertaschen. Nicht mit dieser Pop-Up-Folie, sondern wirklich mit diesen größeren, war das komplette Paket ausgestopft, ja. Wo ich auch gedacht habe, Freunde, wieso schickt ihr hier so viel Luft durch die Gegend?
Und was ich teilweise auch bei Amazon feststelle, ich nenne jetzt mal Amazon
als Beispiel. Ich wollte gerade sagen, alle Amazon war es jetzt in dem Beispiel nicht, aber
Teilweise auch Produkte so sicher verpackt werden, die gar nicht sicher verpackt werden müssen. Ich habe letztens irgendwas bestellt, das konnte definitiv nicht kaputt gehen, weil es an sich von der herrscht oder vom Material her gar nicht kaputtbar war. Ich glaube, es war sogar irgendwie ein Haushaltsgerät, ich glaube eine Edelstahlzange oder sowas, die kann letztendlich nicht kaputt gehen. Die war aber so extrem mit dieser Luftpolsterfolie umschlagen, in einer Menge, wo ich sage, wer das eingepackt hat, der hat entweder nicht nachgedacht oder hatte Langeweile. Ich weiß nicht, die war so groß verpackt, dieses Haushaltsgerät, das hätte man ganz einfach besser gestalten können und umweltfreundlicher gestalten können. Naja, egal. Das nur mal so am Rande. Also wir produzieren extrem viel Plastikmüll. Sei es bewusst oder sei es auch unbewusst, da mag ich jetzt keinen was unterstellen. Wahrscheinlich machen sich die wenigsten darüber Gedanken und das ist genau das Problem, was wir haben. Das bewusste Umgehen mit Verpackungen mit Plastikmüll. Und da sollten wir doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und jetzt kommen wir wieder zur Firma Everdrop zurück. Weil,
nach einer halben Stunde Tirade über Kunststoff.
Ja, das macht Sinn, ein wenig mehr über Kunststoff zu sprechen, damit einem auch bewusst wird, was Everdrop letztendlich wirklich macht. Und sie haben letztendlich die unnötige Erzeugung von Plastikmüll, den Kampf angesagt. Ich glaube, das ist so, was man als große Überschrift über Everdrop drüber packen kann. Everdrop produziert nämlich Putzmittel-Tabs. Das ist quasi das Kernprodukt, die Kernmarke, oder damit sind sie groß geworden. Sie haben auch noch andere Produkte im Sortiment, dazu später noch ein bisschen mehr. Aber Putzmittel-Tabs im konventionellen Sinn, in Anführungsstrichen, für die drei großen Gebiete im Haushalt, einmal als Glasreiniger, einmal als Badreiniger und einmal als Küchenreiniger, das sind die drei Kernprodukte, die Everdrop am Start hat für den Putzbedarf sozusagen. Ja, und ich erkläre mal das Produkt ganz einfach oder versuch's mal kurz zu machen. Ich packe das mal in eine Formel, in die Everdrop-Formel, so habe ich sie getauft, wie letztendlich das ganze Produkt aufgebaut ist. Ein Putzmittel-Tab ergibt eine Putzmittelflasche und das spart letztendlich eine unnötig produzierte Plastikflasche. Das heißt, ihr kauft letztendlich nur den Putzmittel-Tab, löst das Ganze in einer Flasche auf, die ihr am besten schon habt oder euch beim Starter-Set bei Everdrop kaufen könnt. Und wie gesagt, startet einmal mit einem Starter-Set, kauft einmal das Starter-Set mit drei Glasflaschen und kauft dann immer wieder die Tabs nach. Und somit habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich nur das Reinigungsmittel an sich kauft und nicht die unnötige Verpackung, die viele marktbegleitende Hersteller noch mitliefern. Also explizit die Plastikflasche im schlechtesten Fall. Und da nochmal so ein kleines Statement, was mir auch aufgefallen ist. Es gibt ja von marktbegleitenden Herstellern auch Nachfüllpacks. Zum Beispiel im Glasreinigermarkt habe ich das oft gesehen. Das ist ja schön und gut.
Für Tricks mittlerweile für vieles. Nicht alles, aber für vieles.
Genau. Aber wie sind diese Nachfüllpacks gestaltet? Die sind auch aus Kunststoff. Auch wenn sie angeben, dass es recyceltes Kunststoff ist, aber es ist letztendlich trotzdem ein Kunststoff-Nachfüllpack. Also bei den meisten Herstellern, die ich bisher gesehen habe, sind es, wie gesagt, auch nur diese kleinen Kunststoffpäckchen, die man sich dann wieder in die Plastikflasche reingießen soll. Und das ist ja auch nach meiner Meinung ein wenig am Thema vorbei. Das kann man, wie gesagt, mit diesen auflösbaren Putzmittel-Tabs von Everdrop viel eleganter lösen.
Ja, also, du musst dir vorstellen, dass wenn du die online bestellst, ja, du kriegst ja dann die Tabs geschickt und nicht irgendwie nochmal.
Genau.
Stell dir vor, du bestellst hier jetzt 10 Flaschen, ja, und im Vergleich dazu die 10 Tabs.
Wie gesagt, du kriegst diese 10, also angenommen, du bestellst jetzt 10 Tabs, du kriegst 10 kleine Tabs.
Ja, wobei 9 wären es, glaube ich. Das sind 3, sind entweder 3, ja, genau 9.
Es gibt, ja, da gibt da verschiedene Mengeneinheiten, die man sich dort bestellen kann. Und wie gesagt, der Vorteil ist natürlich auch, dass nur diese Tabs durch die Gegend geschickt werden.
Genau.
Also wirklich nur diese Tabs, die sind umweltfreundlich verpackt, die kommen in einer Papierverpackung. Transportiert man keine Plastikflasche durch die Gegend, man transportiert kein unnötiges Wasser durch die Gegend, weil das kommt ja bei dir zu Hause aus der Leitung. Das musst du nicht per Post oder per DPD oder wie auch immer durch die Gegend schicken. Und das alleine, dieses kleine Packmaß und diese kleineren Pakete und diese ganze Kombination aus dieser vernünftigen und durchdachten Logistik spart auch 77% weniger CO2-Ausstoß. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und dazu kommt auch noch, dass alle Produkte, die von Everdrop vertrieben oder benutzt werden, sei es die Verpackung, sei es die Glasflasche etc., dass alle diese Produkte aus Deutschland kommen und somit einen sehr geringen Transportweg haben und nicht unnötig durch die Weltgeschichte geschickt werden. Das erspart natürlich oder gibt natürlich auch einen kleineren CO2-Ausstoß oder eine kleineren CO2-Footprint, wie man so schön neudeutsch sagt. Letztendlich noch eine andere interessante Zahl. Es werden bei der Produktion und beim Vertrieb von Everdrop-Produkten 93% weniger Plastikmüll produziert. 93 deswegen, weil sie komplett auf Plastik auch nicht verzichten können. Sprich, diese Nachfüll- oder diese Glasflasche, die man sich kauft, hat hier oben diesen Sprühkopf drauf, also diesen Pumpsprühkopf. Und der ist zum Beispiel auch bei der Firma Everdrop auch noch aus Kunststoff. Aber diese Flasche kauft man sich ja auch nicht jedes Mal, sondern man kauft sich dieses Starter-Set, wie ich es eben schon erwähnt habe, und dann packt man in diese Flasche die Tabs rein und löst sie auf. Die Flasche ist auch aus Glas, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, und kein Kunststoff. Er hat ein sehr edles Design, finde ich. Wir haben ja satiniertes Glas, sieht schick und ästhetisch aus, also hebt sich auch vom Design so ein bisschen von der Masse der üblichen Glasflaschen ab. Tja, ich denke, das sind so die Kernaussagen zum Produkt, und auch das Wichtigste, was man dazu sagen sollte. Also es ist denkbar einfach gestaltet und die Idee ist auch denkbar einfach, und letztendlich kann ich jetzt nur zum Alltagseinsatz noch ein paar Worte sagen, weil ich und du, oder du und ich, wie man es auch nennen mag, haben die Produkte natürlich auch schon ein paar Wochen im Einsatz, richtig?
Ja, wobei, wie gesagt, ich hatte es ja schon eingeschränkt, ich habe bis jetzt nur den Glasreiniger ausprobiert, okay, und habe damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade auch vom Geruch her oder vom Duft her fand ich den sehr angenehm. Nichts irgendwie chemiekeulenmäßig, was dir direkt in die Nase steigt oder so, sondern recht dezent. Also von daher, ja, und Putzkraft oder Reinigungsergebnis, auch gut. Ja, von daher, da gibt es eigentlich nichts zu meckern, ja.
Also ich habe festgestellt, dass gerade jetzt der Glasreiniger sehr ergiebig ist. Das
stimmt,
heißt,
ja, das kann man noch, genau.
Man kommt mit einer 500 Milliliter Flasche wesentlich länger hin als mit einem konventionellen alkoholbasierenden Glasreiniger. Liegt auch daran, dass der Alkohol verflüchtigt oder der verdunstet relativ schnell, wenn man ihn auf die Glasfläche oder auf die Fläche, die man reinigen will, aufträgt. Und der Reiniger von Everdrop ist halt nicht auf Alkoholbasis. Und dadurch ist natürlich die Verdunstungsgefahr geringer und es dauert länger, bis das logischerweise verdunstet. Und bis dahin sollte man natürlich das auch schon verarbeitet haben. Und deswegen empfehle ich auch, wenn man sich mit dem Glasreiniger beschäftigt oder wenn man damit arbeitet, nehmt erstmal weniger, am besten die Hälfte, die ihr sonst normal bei normalen Glasreiniger verwenden würdet. Und da kommt ihr genauso gut mit hin wie mit konventionellen Reiniger und viel, viel besser sozusagen. Also damit kann man effektiver reinigen. Das ist halt meine persönliche Erfahrung. Und die anderen Reinigungsmittel, Küchen- und Badreiniger, die stehen den normalen Reinigungsprodukten, die ich bisher benutzt habe, nichts nach. Also ich habe die gleiche Reinigungskraft beim Küchenreiniger. Bin ich sogar der Meinung, dass er sogar besser reinigt. Also sogar das Fett oder die Fettschicht gerade auf dem Ceranfeld oder auf den Fliesen, die sich hinter dem Kochfeld befindet, sogar besser und effektiver gereinigt hat als die Mittel, die ich bisher eingesetzt habe. Aber man muss auch immer wissen, womit vergleicht man es. Vielleicht habe ich auch ein schlechtes Reinigungsmittel im Vorfeld verwendet, keine Ahnung. Man muss halt immer wissen, womit man es vergleicht. Aber die Produkte, die ich bisher hatte, waren nach meinem Test nicht so ergiebig und nicht so reinigungsstark wie die Everdrop-Produkte. Aber das kann auch jeder anders empfinden. Ist auch immer so ein persönliches Empfinden, denke ich. Wie gesagt, mein Praxistest war und ist sehr positiv. Gut, das sind so die Praxiserfahrungen. Vielleicht anzumerken ist noch, dass Everdrop den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 bekommen hat. Das ist vielleicht noch ganz erwähnenswert. Und wer jetzt Interesse hat, sich mit Everdrop ein bisschen näher zu beschäftigen oder das Produkt zu testen, den würde ich das Starter-Set empfehlen, weil das ist so der leichte Einstieg in die Everdrop-Reinigungswelt, weil dort bekommt man drei Glasflaschen. Wie ich eben schon sagte, das sind drei 500 Milliliter Flaschen, satiniertes Glas, sehr edel designt, ein Putzmitteltab für den Küchenreiniger, ein Putzmitteltab für den Badreiniger und ein Putzmitteltab als Glasreiniger. Und das ist so das optimale Starter-Set. Wenn man vielleicht schon andere Fläschchen hat, etc., dann kann man natürlich auch sagen, okay, man bestellt vielleicht nur die Tabs und verwendet vorhandene Infrastruktur, ist dann natürlich noch umweltschonender und noch nachhaltiger. So, und wir haben natürlich auch einen Hörervorteil, nämlich es gibt 10% Rabatt auf die komplette, auf das komplette Sortiment von Everdrop, auch auf die Abo-Geschichte. Es gibt nämlich auch Möglichkeiten für die Tabs ein Abo abzuschließen. Da kann man verschiedene Intervalle auswählen. So vergisst man nicht, Tabs nachzubestellen. Und auch darauf gibt es, wie gesagt, 10% Rabatt. Und die günstigste Lösung, es geht, wie gesagt, ab 1 Euro pro Tab los. Das ist dann quasi dann auch die Abo-Option. In diesem Bereich geht es dann pro Tab ab 1 Euro los. Und wie gesagt, 10% auf das komplette Everdrop-Sortiment mit dem Rabattcode GEEKCAFÉ10. Und die Landingpage ist everdrop.de/geekcafé, aber alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Tja, gut. Und wie ich Ihnen schon sagte, es gibt weitere Produkte, aber die möchte ich jetzt nicht exakt besprechen, weil ich die auch noch nicht getestet habe. Aber Everdrop hat das Sortiment noch erweitert. Es gibt nämlich auch Waschmittel- und Spülmaschinentabs. Kann ich aber keine konkrete Aussage zu treffen, weil ich diese Produkte noch nicht getestet habe. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Und falls es noch irgendwelche Fragen gibt, die ich jetzt nicht beantwortet habe, geht auf die Webseite. Es gibt da einen ausführlichen FAQ-Bereich, wo alles erklärt wird, etc., also Everdrop vegan, etc., also die Inhaltsstoffe sind da nochmal genau erklärt, wie das Produkt aufgebaut ist, aber das möchte ich jetzt hier nicht noch einmal alles im Detail erklären, weil der Werbespot ist schon ziemlich ausgiebig geworden und länger als normal. Deswegen sollten wir jetzt an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die freundliche Unterstützung an die Firma Everdrop und ich hoffe, wir können einige Hörer dazu bewegen, Plastikmüll zu vermeiden und auf Putzmittel-Tabs umzusteigen. Dann lass uns weitermachen.
Jawohl.
In der Sendung. Gut, was haben wir denn noch auf der Liste? Ja, lass uns mal über Mr. Justin Long sprechen.
Ach,
jetzt sag nicht um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Aber sieht man doch mal wieder, jeder ist käuflich. Oder fast jeder ist käuflich.
Ja, ich wüsste auch gern mal, als die Agentur bei dem Agenten von Justin Long angerufen hat, ja. Was sie da für Zahlen in den Raum geschmissen haben. Weil ich denke mal, da muss schon ordentlich Kohle geflossen sein, dass er das gemacht hat. Ja.
Naja, ich weiß es nicht ganz genau, weil es gab ja 2017 schon mal einen Spot in Kooperation mit der Firma Huawei. Dort hat er das Mate 9 beworben. Das haben jetzt ja auch viele... Ja,
das ist aber nochmal was anderes als jetzt für Intel,
ja. Ja, was heißt das andere? Also ich meine, er hat früher Apple-Produkte beworben und war da quasi das Aushängeschild für die Firma Apple.
I'm a Mac and I'm a PC. Ich bin ein iPhone.
Aber iPhone und Mac ist vom gleichen Konzern. Also das bringt man schon mit ihnen in Verbindung.
Sind ja aber noch zwei verschiedene Produkte.
Naja, ist ähnlich, hat einen ähnlichen Geschmack und ich kann mich damals noch an den Shitstorm erinnern, der durchs Netz ging, wo sie quasi den Herrn Justin Long mit Häme übersät haben. Und ich denke mal, da hat Huawei auch einiges in die Hand genommen, an monetären Mitteln.
Scheinlich.
Und letztendlich ist es so, dass dieser Werbespot so aufgesetzt ist, dass er sich dort vorstellt, Hello, I'm Justin, da kommt eine kleine Kunstpause, völlig falsch aufgesagt, Einsatz verpennt. Hello, I'm a, und er macht eine Pause, Justin. Und das ist halt, wie gesagt, angelehnt an die alten Sprüche aus der damaligen Zeit. Und es unterstreicht so ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr diesen Mac spielt, sondern dass er als reale Person wohl zwei Produkte vergleicht. Das entnehme ich so ein bisschen aus der Aussage. Er vergleicht nämlich in dem ersten Spot, den man dort sieht, ein Lenovo Yoga 9i. Das ist so ein Convertible-Gerät, würde ich sagen. Man kann es umklappen, als Tablet benutzen, als normales Laptop benutzen. Und das vergleicht er dann halt mit den M1 Geräten von Apple und führt dann die üblichen Nachteile auf, dass man dann noch ein zusätzliches iPad benötigt, um die Funktionalität abzubilden, die das Yoga-Book oder dieses Yoga-Gerät abbildet oder kann, und dass man noch ein Pencil braucht, noch einige Dongles braucht, um das alles zu benutzen, noch eine Tastatur braucht.
Das mit den Dongles war ganz witzig, ja.
Und er war dann da überfrachtet mit den ganzen Zubehörprodukten. Ja, ist natürlich auch viel Wahres dran, aber letztendlich zeigt es ja nur, ich finde den Vergleich, ein fertiges Produkt zu vergleichen von Intel, was ja noch nicht mal von Intel kommt, weil es ja von Lenovo kommt. Warum gestaltet Intel diese Spots auf diese Basis? Das macht in meinen Augen wenig Sinn. Wenn dieser Spot in dieser Art von Lenovo kommen würde und nicht von Intel, dann könnte ich das verstehen. Aber Intel baut Prozessoren, die kann jeder kaufen, sei es Dell, sei es Lenovo, sei es MSI oder wie sie alle heißen. Und dass es da natürlich irgendwelche Produkte gibt, die mehr können oder was anderes können oder vielseitiger zu verwenden sind, ist klar. Aber
ja, glaube ich, auch gerade mit das Argument für Intel.
Ja, klar. Aber
du bist halt nicht nur auf einen Hersteller angewiesen mit deinen Geräten, sondern hast halt die große Auswahl.
Ja, klar. Das ist das Argument. Intel ist halt überall präsent in jeglichen Produkten und fast jeder Hersteller verbaut Intel, keine Frage. Aber ich finde diese Vergleiche...
Jeder bis auf Apple mittlerweile.
Naja gut, es gibt ja noch AMD im CPU-Bereich, Frage. Und die haben extrem aufgeholt. Und die sind nach meiner Meinung in einigen Bereichen auch weit vor Intel unterwegs. Aber ich sag mal so... erstmal erstaunt es mich, dass sich der Herr Long dafür hingegeben hat. Das hat mich etwas verwundert. Da sage ich mal, da muss sehr viel Geld geflossen sein, dass das so stattgefunden hat. Und ein paar Punkte kann ich verstehen. Zum Beispiel auch die Anspielung, dass man an einem Yoga 9i mehrere Displays anschließen kann und an einem MacBook nur ein Display zurzeit. Das war ja auch ein Vergleichspunkt, den Sie angeführt haben in einem weiteren Spot. Und diese ganze Dongle-Geschichte, die kann ich auch verstehen, dass das ein Vergleichspunkt ist. Klar, da gingen ja auch im Moment Gerüchte um, dass Apple das ändern möchte in Zukunft und wieder mehr direkte Anschlüsse verbauen wird. Mal sehen, wie sich das verhalten wird, ob das wirklich so kommen wird. Ich finde diese Werbekampagne persönlich nicht gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist nochmal was anderes, ja.
Ja. Und wie ich auf Twitter schon geschrieben habe, die Firma Intel hätte das Budget für Herrn Long lieber in die Entwicklung ihrer Prozessoren stecken sollen und nicht in dieses Marketingkonzept.
In dem Vergleich ist es Peanuts.
Du, ich weiß es nicht.
Doch, in dem Vergleich ist es definitiv Peanuts. Ja, definitiv.
Ja, trotzdem Peanuts. Viele Peanuts machen auch eine große Büchse Nüsse. Also von daher...
es war ein Justin Long und ein Werbespot, also so viel...
Nee, das sind mehrere Spots.
Aber eine Kampagne, die sie gedreht haben, der wird ja auch nur einmal bezahlt und nicht pro
Spot. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Spots, die produziert worden sind. Im Vergleich zur Apple-Kampagne, da waren es 60 Apple-Spots. Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele waren, wo Justin Long dabei war.
Einmal Mac und einmal PC?
60 Stück, ich habe extra nochmal nachgeschlagen.
Das waren einige und die meisten davon wirklich gut. Ja.
Genau, die waren alle sehr, sehr gut.
Wobei beim letzten Auftritt vom Hodgman war, glaube ich, der Justin Long nicht dabei. Vielleicht hat ihn auch das ein bisschen geärgert.
Kann sein. Wenn Sie jetzt schlau sind, dann startet Apple eine Gegenkampagne mit Mr. Hodgman. Ich meine,
braucht Apple gar nicht machen.
Ja, aber wäre ganz, ganz lässig.
Das Einzige wäre, wenn sie jetzt den Hodgman als PC, einmal PC jetzt
umwandeln,
also konvertieren würden zu einem M1 oder zu einem ARM-Prozessor oder so, ja. Also zu einem Apple-ARM-Prozessor, ja.
Warum fällt mir jetzt gerade Star Trek ein? Wie hieß denn das? Widerstand ist zwecklos.
Resistance is futile.
Ja. Genau, da fällt mir gerade das Ganze ein. Das wäre vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Apple sich auf das Niveau einlässt, in Anführungsstrichen. Es wäre natürlich für die Presse ein gefundenes Fressen oder eine schicke Geschichte, sich dann nochmal drauf zu stürzen auf diese ganze Sache. Ja, Justin Long. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich finde es nicht gelungen, aber okay. Muss man mit klarkommen.
Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Und sie haben es ja jetzt auch wieder erreicht. Ja, es wird jetzt auch wieder über Intel gesprochen. Aber
ja. Und sie schlachten das Thema halt so richtig, dünn, ja? Die Luft wird halt so richtig Intel, aus. Ja. Heute ist ein offizieller Tweet von Intel rausgegangen, wo Justin Long auf einer Couch sitzt, hat auf seinem Schoß ein Razerbook und links in der Hand, nee, rechts in der Hand hat er ganz viele Apple-Dongles. Ja, und hält sie hoch.
Das fand ich ganz witzig, ja.
Ja.
Weil eins müssen wir, oder bei einem sind wir uns, glaube ich, einig, es wird keinen USB-A-Anschluss mehr geben bei Apple. Ob sie jetzt nochmal HDMI bringen, ist eine ganz andere Frage, aber dass sie nochmal zusätzlich zum USB-C-Anschluss, beziehungsweise zu dem Anschlussformat, ja, das USB-C oder Thunderbolt, ja, nochmal ein A ins Gerät, da brauchen wir uns, glaube ich, keinen Gedanken machen. Ja.
Aber ein Punkt ist doch folgender. Je länger die Leute diesen USB-A-Anschluss in irgendwelche Windows-Büchsen reinbauen, je länger wird es diesen Anschluss am Markt geben und je länger wird er am Leben gehalten. So können wir ja nie diese alten Anschlüsse loswerden.
Ja, aber mit USB-A dürfen wir noch ein paar Jahre leben. Ja.
Ja, aber wenn sie immer und immer und immer wieder verbaut werden, wird das Ding nie vom Markt verschwinden. Und da hat Apple schon recht. Und wenn man sich die Premium Windows-Laptops anschaut, die haben auch zum größten Teil keinen USB-A-Anschluss mehr an Bord. Also Dell XPS etc.
Ja,
also
alles haben die keinen Premium mehr oder nur noch einen?
Ich glaube, wenige haben noch einen USB-A-Anschluss an Bord. Ich meine, es gibt vereinzelt da welche. Ja. Je tiefer man vom Preissegment geht, je mehr haben natürlich auch noch USB-A. Aber alles, was so in den High-End-Bereich geht, die setzen auch schon dementsprechend auf, logischerweise auf Thunderbolt respektive USB 4. Was natürlich auch Sinn macht.
Ja, okay, ja. Da habe ich jetzt mir auch so ausführlich keine Geräte mehr angeguckt aktuell oder in den letzten Monaten, weil das letzte Mal, dass ich geguckt hatte, da gab es zumindest mal einen USB-A oder zwei USB-A noch und zusätzlich noch mal ein, zwei USB-C oder so, ja.
Ja.
Und ich denke, wie gesagt, gerade in der Windows-Welt wird uns USB-A definitiv noch lange Zeit verfolgen, ja.
Ja, klar, das wird es. Ja. Aber ich versuche aktiv ja auch diese ganze USB-A-Geschichte zu ignorieren und dementsprechend nicht mehr damit zu arbeiten. Und das kann ich auch jeden anderen nur empfehlen, weil sonst werden wir diese alten Zöpfe nie los. Wenn wir immer und immer wieder diesen ganzen Kram aufwärmen, macht das keinen Sinn in meinen Augen. Sowohl vom Stecker als auch von der Performance, die über diesen Anschluss rübergeht. Naja, egal.
Sehen wir mal davon ab, die Problematik, die der Anschluss mit sich bringt, wenn ein Anschluss nicht alles das unterstützt, was er unterstützen könnte. Ja, wenn der USB-C-Stecker wirklich nur USB ist und sonst gar nichts kann, ja, da wird es halt problematisch für einen Anwender, wenn er sich halt mit der Materie nicht so auskennt. Aber ansonsten bringt der Stecker an sich ja nur Vorteile.
Ja, klar. So ist es. Ja. Naja, okay. Aber wie gesagt, Justin Long ist derzeit in aller Munde und das von dieser Seite her gesehen hat das Intel schon ganz clever gemacht. Über den Inhalt, da kann man diskutieren, ob es in Ordnung ist oder nicht, kann man drüber streiten. Ja. Gut. Dann lass uns nochmal kurz über abfärbende oder farbenverlierende iPhones sprechen. Hast du das mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen, ich habe auch Bilder davon gesehen. Ich habe kein Gerät, ja, von daher,
ja.
Keine Ahnung, aber ist natürlich scheiße. Ja,
ja, ist so. Ich gehe mal davon aus, na gut, wir nehmen jetzt das Fazit wieder vorne vorweg, das ist immer bei uns das Problem, was wir machen. Fangen wir mal von vorne an.
Die das iPhone Pferd 11 von hinten aufzäumen.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Es steht ein Pferd auf dem Flur. War das nicht Klaus und Klaus? Keine Ahnung.
Ja, doch.
Okay.
Doch.
Meine Gott.
Da sind wir wieder bei deutschem Schlager. Und stattgefundenen Fastnachtsfeiern.
Ach, du er hat Fastnacht gesagt. Mhm. Das heißt Karneval.
Darüber kann man sich auch streiten, es kommt ganz auf die Regionen an, aber lass uns lieber wieder.
Hello, sag ich da nur.
Ja, Allah. Genau. Ja, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Nee,
wie heißt es schön, außer der Kölner Fasnacht gibt es keine.
Ja, schönen Gruß an die Hörer aus.
Oh Mann, ich werde so gesteinigt von den ganzen Rheinländern. Pass auf, ey.
Uns hören ja keine Rheinländer zu.
Nee?
Nee, das habe ich jetzt nochmal gesagt, damit die Leute mal ein paar Kommentare schreiben. Oder ein paar E-Mails schreiben. Ja. Gut. iPhone 11 und iPhone 12 als Product Red Version, da färben wohl einige Geräte ab. Es scheint wohl kein Massenphänomen zu sein, sondern ist bei einzelnen Nutzern aufgetaucht. Und wenn man den Berichten Glauben schenken mag, ist es auch bei Nutzern aufgetaucht, die eine Hülle verwenden. Also kann es eigentlich nicht damit zusammenhängen, dass sie irgendwie eine Beschädigung haben oder dass sie irgendwo sich abgreifen lassen. Selbst dann wäre es traurig, wenn sie durch den normalen Betrieb ihre Farbe verlieren würden. Verstärkt ist es am Ein- und Ausschalter, glaube ich, passiert. Also an der ganzen Schaltgeschichte, also an der Seite, dort haben sie ihre Farbe verloren. Es ist mittlerweile auch so, dass selbst ein Support-Thread im Apple-Support-Forum dafür gibt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege. So ganz wenige Nutzer scheinen es nicht zu sein. Man muss natürlich auch das etwas runterrechnen auf Product Red, weil Product Red wird wahrscheinlich auch nicht so die aller beliebteste iPhone 11 und iPhone 12 Farbe sein. Also muss man das auch ein bisschen auf die Stückzahl eingrenzen. Aber es scheint immerhin so zu sein, dass es, wie ich eben schon erwähnt habe, es einen offiziellen Support-Thread auf dem Apple Support Forum dafür gibt. Ja. Fachleute spekulieren, und das ist auch meine Meinung, man hat auf den Bildern oder man hat von den Nutzern nur gehört, dass sie das Original Apple Clear Case benutzt haben. Das ist jedenfalls das, was ich aus den Berichten bisher rausgelesen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Kunststoff und diese Legierung, also diese Farbbeschichtung oder diese Lackierung oder dieses Eloxieren, wie man es auch nennen mag, eine chemische Reaktion mit dem Kunststoff des Cases ausgelöst hat und dass sich dadurch die Farbe gelöst hat, dass es, wie gesagt, da eine chemische Reaktion gab, liegt ja nah, weil alle haben darüber berichtet, dass sie einen Apple Case verwendet haben oder einen Clear Case verwendet haben. Jedenfalls sind das die Berichte, die ich gelesen habe. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Reaktion gab. Würde ich jetzt mal behaupten, liegt nah oder es wäre eine Schlussfolgerung aus der ganzen Geschichte. Was sagt der Verpackungsmeister dazu?
Ich kann es mir nur schlecht vorstellen. Okay. Weil bei den Zusatzstoffen, die in der Kunststoffherstellung angewendet werden dürfen, noch aktuell sollte so etwas eigentlich nicht vorkommen dürfen. Mhm. Gerade weil du ja mit der, sagen wir mal, Kunststoff mit Metall hier reagiert, beziehungsweise mit der Beschichtung von dem Metall. Wie gesagt, da kann ich es mir eigentlich schlecht vorstellen. Da dürfte nichts an irgendwelchen Aussünzungen stattfinden, die das Metall oder die Legierung, beziehungsweise die Eloxierung oder wie auch immer, keine Ahnung. Mhm. Jetzt weiß jetzt nicht gerade, wie, oder mir fällt die Bezeichnung nicht ein, da so reagieren könnten. Mhm. Ich wüsste jetzt, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Von ja. Daher tue ich mir da schwer, irgendwie eine Analyse jetzt zu ziehen, ja, weil.
Ja, es ist auch schwierig. Es könnte natürlich auch genauso gut sein, dass es wirklich nur ein paar Montagsgeräte sind, die einfach schlecht verarbeitet sind oder schlecht beschichtet sind oder eloxiert sind.
Okay, es kann natürlich, wie gesagt, es kann nicht nur ein Montags-iPhone sein, es kann auch ein Montags-,
eine Charge.
Montags-Case sein, weil du weißt ja nie, was auch eventuell bei der Produktion schiefgegangen sein kann. Was auch den Kunststofflieferanten betroffen hat. Mhm. Das ist da irgendwo was, das kann durchaus mal vorkommen. Das ist äußerst gering, gerade auch mit den ganzen Qualitätssicherungsstandards, die man hat. Es ist aber immer die Frage, ja, irgendwo kann was schiefgehen. Deswegen gibt es ja auch gerade im Lebensmittelbereich immer mal, was heißt immer mal wieder, aber kann es auch mal zu einem Rückruf kommen oder so aufgrund der Verpackung, weil irgendwo was, wie gesagt, schiefgegangen ist, im Produktions-, also schon nicht im Herstellen der Verpackung unbedingt, sondern eventuell auch in dem Prozess vorher, ja, vom Lieferanten des Kunststoffs her, kann man alles nicht 100% ausschließen. Von daher könnte es auch da, wie gesagt, eine Charge sein, dass da irgendwie was, ja, dumm gelaufen ist, ja, was da das betrifft. Also, wie gesagt, ausschließen kann ich es nicht, aber im normalen Prozess und mit den normalen Kunststoffen, die man da im Einsatz hat, gibt es im Prinzip eigentlich, ja, man hört es ja aus der Kunststoff, oder aus Plastik, Spielzeug ja auch immer mal wieder, dass da verbotene Stoffe drin sind oder die Grenzwerte überschritten werden. Deswegen auch da, wie gesagt, das in der Regel ist es ja keine Absicht, ja. Und es kommt auch immer stark darauf an, wo die Sachen produziert werden, ja, wie die Regelungen vor Ort sind, wie die Kontrollen vor Ort sind, ja. Deswegen kann man das nie ganz ausschließen. Deswegen will ich das auch da nicht ganz ausschließen. Aber in der Regel ist es so, dass das einfach alleine schon von den Qualitätssicherungsstandards her und von den Vorschriften her heute so nicht mehr passieren kann.
Ja, naja, schauen wir mal, wie sich das Thema weiterentwickelt. Bisher ist es ja letztendlich noch nicht so ein großes Thema, also so ein bisschen Randthema, was ich so wahrgenommen habe. Also erst denke ich, wenn es noch mehr Geräte betrifft, wird es auch noch mehr durch die Medien gehen, das ganze Thema. Also so viele Geräte können es eigentlich nicht sein. Sonst hätten auch schon mehrere andere Publikationen darüber berichtet.
Ja, vor allem, wenn es wirklich nur in der Kombination auftaucht, Gerät und Clear Case, ja, was ist die Ursache?
Naja,
Weil
klar.
es kann ja dann nicht zum Beispiel der Schweiß sein, weil du es in der Hand hältst. Weil wenn da immer ein Case drum ist,
Naja, klar.
wie sollte da was mit deinem Schweiß oder mit deiner Haut reagieren? Von daher ist dann die Frage, reagiert dann das iPhone mit der Hülle oder die Hülle mit dem iPhone? Puh, ist es vielleicht auch gerade bei einer kleinen Charge einfach etwas, was über die Zeit so oder so passiert wäre, auch ohne Case? Ja,
Ja,
das
keine
bin mal
Ahnung.
gespannt, was rauskommt dabei, ja.
Ja, klar. So ist es. Aber noch ein anderes Thema, was ich hier noch einbauen möchte, weil es ein, ja, denke ich auch ein sehr wichtiges Thema ist, auch gerade was die Sicherheit oder was die Sicherheit von einigen Produkten anbelangt. Apple hat ein Team am Start, also einige. Ja, also ich habe mehrere Quellen bisher gehabt und deswegen sind die Zahlen der Mitarbeiter jetzt nicht so konkret bekannt. Eine Quelle spricht von 150 Mitarbeitern, eine andere Quelle spricht von über 500 Mitarbeitern. Also da kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen, wie viele Mitarbeiter es jetzt wirklich sind. Aber es gibt jedenfalls ein großes Team, die sich bei Apple um Plagiate kümmern. Um Nachbauten, um Produktpiraterie. Wir reden jetzt hier nicht um kompatible Produkte. Das heißt, wenn jetzt einer sich eine MFI-Lizenz bei Apple zulegt oder die Produkte über das MFI-Zertifizierungsprogramm laufen lässt, das sind ja offiziell zugelassene Produkte von Apple und die dürfen natürlich auch vertrieben werden und die entsprechen natürlich auch den Sicherheitsstandards und den Qualitätsstandards, die Apple auflegt oder voraussetzt für die Third-Party-Produkte. Es gibt natürlich auch Third-Party-Produkte, die jetzt nicht MFI-zertifiziert sind und trotzdem funktionieren. Um diese zwei Kategorien geht es jetzt nicht. Es geht Apple um Plagiate, um Fälschungen, die den Kunden suggerieren, hier hast du jetzt ein Apple-Netzteil, was viel, viel günstiger ist. Und den Kunden eigentlich weismachen wollen, dass es sich hier um Original-Apple-Produkte handelt. Und verstärkt ist dieses Phänomen jetzt im Bereich von Instagram aufgetaucht. Der Fachbegriff nennt sich Social Commerce. Immer mehr Produkte werden ja auch über Instagram vertrieben und verstärkt treten da natürlich jetzt auch die ganzen Plagiate auf und versuchen da den Kunden was vorzugaukeln und dementsprechend vermeintlich günstige Apple-Produkte an die Frau, an den Mann zu bringen. Und dagegen geht Apple jetzt vor. Sie haben da jetzt ein größeres Team. Wie gesagt, die Teamstärke kann ich jetzt nicht sagen, wie viel es sind, aber da sind einige Leute unterwegs, die da investigativ vorgehen und versuchen, die Wurzel zu finden und den Leuten den Gar auszumachen. Ja, das finde ich gut so, weil es ist ja auch ein Sicherheitsrisiko. Es gibt ja von einigen Leuten schon Berichte, dass diese Netzteile dass die Netzteile Kurzschlüsse verursacht haben und somit auch Brandschäden verursacht haben und dass auch einige Leute schon ihre Wohnung verloren haben durch Brände von minderwertigen Netzteilen oder von Plagiatsprodukten. Und dagegen will Apple jetzt vorgehen. Ja, oder geht Apple schon längere Zeit vor? Jetzt gab es halt nur einen etwas größeren Bericht. Diese Aktion oder dieses investigative Team gibt es schon, glaube ich, seit 2 Jahren mittlerweile. Und im Moment ist halt sehr, sehr viel auf Instagram los und deswegen kam jetzt nochmal dieser Bericht hervor.
Ja, es zieht halt weiter an bei Instagram. Spätestens mit der Einführung von deinem Shop-Tab, den du ja auch in der Instagram-App hast. Ja. Hat es natürlich nochmal zugenommen. Gehandelt wurde vorher schon auf Instagram, ja, Hashtag rein. Gerade was jetzt so mit am Anfang war, war ja gerade alles, was so in die Sneaker-Ecke geht, teilweise auch Sammelkarten etc. Da war ja schon immer eigentlich bei, oder hatte sich relativ früh bei Instagram halt so quasi dieses Shop in Instagram etabliert, beziehungsweise Fuß gefasst. Instagram bzw. Facebook hat ja da auch erkannt, dass man da zusätzlich dann halt in Instagram auch nochmal einen eigenen Shop quasi machen kann, ja, und den Tab ja eingeführt. Und seitdem ist es ja weiter am Wachsen, ja, das Feld. Es gibt auch viele Social Media Berater, die halt gerade auch sagen, ja, nicht nur Amazon, eBay, andere Etsy oder so nutzen, sondern vermehrt halt da auch ihren, Kunden in Anführungszeichen empfehlen, halt Instagram zu nutzen. Und klar, da sucht sich natürlich auch so jemand halt den Vertriebsweg über Instagram, klar.
Ja, klar.
Und man muss da sein, wo halt die Kunden sind.
Ja, und das ist ja halt klar. Instagram, ist, ja. Genau, klar. Und ich meine, liegt ja auch nahe, da sind die Influencer etc. Und dann direkt den Shop zu bewerben, der auch auf Instagram präsent ist, das macht natürlich Sinn, wenn man einen kurzen Weg hat zum Kaufabschluss und nicht noch das Instagram-Universum verlassen muss. Ne, das ist natürlich dann viel einfacher auch für den Kunden letztendlich, klar. Ja. Social Commerce ist, denke ich mal, ein Wort, was wir in den nächsten Jahren noch verstärkt hören werden und was das viel mehr Bedeutung gewinnen wird, als uns allen lieb ist.
Ja, das ist die Frage. Wie gesagt, man muss halt da sein, wo die Kunden sind.
Und klar,
das ist Facebook, das ist Instagram, das ist Twitter. Das sind halt unter anderem auch die sozialen Netzwerke. Und wenn man mal alleine guckt, wie viele Leute oder wie viel Zeit man halt in den sozialen Netzwerken verbringt, klar.
Das ist das gleiche, das ist der gleiche Effekt wie im Podcast-Bereich. Man muss auch da sein, wo die Hörer sind. Und die sind nun mal auch auf Spotify. Und deswegen wäre es nach meiner Meinung auch schlecht, nicht auf Spotify zusätzlich sein Angebot anzubieten. Nicht exklusiv, aber zusätzlich. Weil auf Spotify spielt nun mal im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. Es ist so.
Ja, und es wird nicht mehr lange dauern und dann hat Spotify was Podcast-Angebot oder Nutzung oder Zuhörer, sagen wir mal, betrifft, Apple überholt. Ja. Der Trend geht ganz klar in die Richtung.
Spotify gibt jetzt richtig Gas, klar. Sie haben da einige Deals am Start. Ich meine, ich rede jetzt nicht unbedingt von Deutschland, aber in den Staaten sind sie generell richtig stark am Machen und da holen sie sich richtig große Stars an
die wollen Bord. Die Kraft werden, ja.
Ja, es ist so. Und deswegen ist man mehr oder weniger dazu auch gezwungen, wenn man eine gewisse Hörerschaft erreichen möchte, auch auf Spotify auszustrahlen oder auszuliefern.
Man muss nur aufpassen, weil gerade Spotify ist ja da auch im Experimentieren mit nachträglich eingefügter Werbung. Wenn das zum Standard werden sollte, egal bei welcher Plattform, muss man sich natürlich überlegen, ob man seine Inhalte dann aus der Plattform rausholt.
Das kann man ja dann beobachten und schauen, was da funktioniert oder wie es funktioniert
gerade,
oder
wie die es machen. Gerade in unserem Format, wo wir ja teilweise, wie heute zum Beispiel, ja auch eigene Werbepartner haben, macht das, glaube ich, keinen Sinn, ja, wenn du auf einer Plattform vertreten bist, für die du natürlich nichts zahlst, wie zum Beispiel Spotify, wo wir auch Hörer haben, die über Spotify uns halt hören. Wenn dann der Plattformbetreiber hingeht und eigene Werbung quasi schaltet. Weil das ist, glaube ich, etwas, da muss man wirklich aufpassen. Will
Klar,
man
und
das haben, wenn man selbst nichts damit verdienen kann?
genau, wenn man nicht partizipieren kann an dieser Geschichte, das
Klar
ist
nutzt
richtig.
man da unentgeltlich eine Plattform und erreicht da auch Hörer, aber muss man sich dann, wenn der Schritt stattfindet, damit abgeben, dass der Plattformbetreiber ungefragt Werbung schaltet. Ja.
Und das Problem, was ich auch noch sehe, bei vielen nicht so tief im Thema steckenden Hörern, Konsumenten etc., ist es ja auch so, dass sie automatisch denken, ihr seid ja bei Spotify und sie denken, dass wir automatisch dort Geld bekommen. Das ist nicht der Fall. Wir bekommen,
Einmal
oder die
das und die aber.
99% aller Podcaster, die auf Spotify ihr Angebot zusätzlich ausstrahlen, bekommen kein Geld von Spotify.
Einmal
Nur die
das, aber was, wobei ich da jetzt nicht so das Problem damit habe. Problematisch wird es in dem Fall, wenn, wie gesagt, die Plattform Werbung selbst vor an den Schluss oder
Ja.
vielleicht in den Podcast reinschneidet und der Hörer davon ausgeht, dass das in Zusammenarbeit mit dem Podcast passiert.
Genau.
Weil man ja, wie gesagt, als Podcast ja dann seine Hörerschaft hat und da ja quasi, ja, wie soll ich es jetzt
Genau.
sagen, oder
Und
der Hörer davon
dementsprechend.
ausgeht, dass das, wie gesagt, auch in Absprache ist mit dem Podcast und dass man da
Genau.
ja ein gewisses Vertrauenspotenzial zum Hörer ja hat und er davon ausgeht, dass man quasi ja den nicht selbst ausgesuchten Werbepartner ja dann quasi unterstützt, ja, und da vielleicht Werbung zu hören ist, mit der man aber vielleicht nicht ganz so glücklich ist, ja.
Ja,
Das ist
eben.
halt
Und
das
das,
Problem,
damit
ja.
kann man sich auch schnell eine Reputation kaputt machen. Weil am Anfang haben wir ja erwähnt, dass uns ein Hörer gelobt hat, dass wir so behutsam und selektiv mit unseren Werbepartnern umgehen, dass wir wirklich nur das reinnehmen, wo wir auch selbst hinterstehen. Und wenn jetzt irgendwie Spotify da irgendwas reinmacht, wo wir persönlich gar nicht hinterstehen, da kann man sich natürlich auch schnell was kaputt machen. Wenn das irgendwann mal so laufen sollte, das wissen wir natürlich nicht, wie Spotify sich da aufstellen will.
Ja, generell ist ja nicht nur Spotify, andere
Es gibt ja auch
spielen
andere
ja auch,
Plattformen.
genau, andere
Genau.
spielen ja auch mit der Idee, ja.
Genau. Es gibt ja zig Podcast-Plattformen mittlerweile und
Ja.
jeden Tag kommt eine neue Plattform
So
raus.
ungefähr,
Keine
ja, so
Frage.
ungefähr.
Ich glaube, von Podimo hört man mittlerweile auch nicht mehr so viel, obwohl wir dort auch vertreten sind.
Von wem bitte?
Aber Podimo ist das Gleiche in Lindgrün, sage ich jetzt mal.
Ja, wir hatten ja vor der Aufnahme auch schon über Podcast-Netzwerke gesprochen, gerade was jetzt Amerika betrifft, UK teilweise. Wer da wo dazugehört hat, wer rausgegangen ist, das ist ja, es ist einfach ein dynamischer Markt momentan und wo so viel Bewegung drin ist, sind natürlich auch viele neue Ideen in Anführungszeichen da und Leute, die versuchen halt das auch entsprechend gewinnbringend zu monetarisieren, ja, um es mal so zu sagen. Wir machen es halt alles selbst, ja. Das ist halt
Ja,
alles
klar.
in unserer beziehungsweise in deiner Hand. Von daher haben wir da auch entsprechend Einfluss drauf und können uns da auch unsere Werbepartner einfach aussuchen. Wir hatten ja auch schon eventuell überlegt, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, halt mit Agenturen zu arbeiten. Aber da in dem Thema bist du mehr drin als ich jetzt. Aber da ist ja im Prinzip für uns nur auch jetzt so nichts draus geworden, beziehungsweise war es, glaube ich, nicht so interessant.
Naja, das ist teilweise auch ein wenig, in Anführungsstrichen, kommt immer darauf an, bei welcher Agentur man unter Vertrag ist oder mit welcher Agentur man sich committen kann, ein wenig unverschämt, was
Ja,
die
das auch.
prozentuale Abgabe
Das ist
anbelangt.
halt ein Geben und
Ne?
Nehmen. Das muss man sich halt dann auch
Ja.
Gedanken drüber machen, ob sich das für einen rechnet. Aber wie gesagt, wir machen es halt momentan alles noch selbst. Beziehungsweise du hast es ja quasi in der Hand und kümmerst dich da drum. Von daher, ja, wie
Ja,
gesagt, muss
also
halt
Ich habe halt bei vielen Werbepartnern gemerkt, dass es die Werbepartner sehr angenehm finden, dass keine Agentur verhandelt, weil man direkter besser kommunizieren kann, als wenn da jetzt noch ein Dritter in der Mitte steckt. Und es natürlich auch für den Werbepartner günstiger ist, letztendlich, wenn sie keine Provisionen der Agentur geben muss oder wenn von dem TKP kein Provisionsanteil an die Agentur geht, letztendlich. Das ist der große Vorteil. Und man kann ganz einfach viel schneller und direkter kommunizieren und besser planen, als wenn da jetzt noch eine Agentur zwischensteckt. Ganz klar. Es gibt natürlich auch so große Player, die grundsätzlich nur mit Agenturen arbeiten und die auch als Werbetreibender oder Werbepartner nur über Agenturen gehen. Das gibt es halt auch. Aber dann muss man halt sagen, dann ist das nicht unser Partner oder wir arbeiten damit nicht zusammen. Das kann man sich ja aussuchen. Keine Frage.
Ja. So, gut. Noch ein bisschen was zum Schluss aus dem Nähkästchen, ja.
Ja, klar. Das ist manchmal auch ganz interessant für einige Hörer, denke ich mal.
Ja, denke auch.
Uns hören ja auch Kollegen zu, die uns manchmal als Inspirationsquelle nehmen, um auch Kontakt mit einigen Werbepartnern aufzunehmen, habe ich vernommen.
Warum auch nicht?
Das kann man ja machen. Das kann man denn machen. Ja. Klar. Wurde mir nur zugetragen.
Ja, wie gesagt, ist ja, glaube ich, auch ganz legitim. Wir hören ja auch andere Podcasts.
Ja, klar.
Fragen uns teilweise, mit wem sie dann Werbung machen. Weil ich ja sage, es sollte noch einigermaßen entweder zum Konzept der Sendung oder zu uns halt passen. Wir beide, gerade auch was so ein bisschen Nachhaltigkeit betrifft, sind da ja schon in dem Thema drin. Einmal, weil ich einfach aus der Ecke komme und das sowieso schon, obwohl ich in der Branche arbeite, ein bisschen kritisch sehe, gerade was halt den Kunststoff betrifft. Und man da ja auch in der Industrie besucht, das ein bisschen, ja, alles nachhaltiger jetzt zu machen, beziehungsweise mittlerweile die Schritte auch geht, ja, und einfach privat auch, ja, bei dir ja auch. Von daher passt das ja auch wieder rein, ja. Das ist ja nicht nur das Thema Kunststoff. Nachhaltigkeit betrifft ja vieles. Wir hatten ja auch schon das Thema Strom bei unserem Podcast und in der nächsten Zeit, glaube ich, auch nochmal einen anderen Bereich, aber das ist jetzt ein bisschen früh. Das anzusprechen.
Das Thema Nachhaltigkeit wird sich in den nächsten Wochen verstärkt durch unseren Podcast ziehen. Ne? Also deswegen, das kann man schon so sagen.
Genau, auch wenn das Produkt jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit dem Kernthema Technik zu tun hat, liegt es vielleicht uns einfach am Herz, ja? Oder kommt uns entgegen oder wird von uns oder ist halt was wir auch privat eh schon vielleicht nutzen oder kennen oder man schon sich damit beschäftigt hat. Von daher, das muss einfach passen.
Ja. Ja, klar, so ist es. So ist es.
Ja.
Gut, schauen wir mal, was die Zukunft bringen wird.
Ja.
Und unseren nächsten Werbepartner tragen wir quasi täglich an unseren Füßen. So viel kann man schon mal tun. Na, aber wir testen ja auch die Produkte. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt über irgendwas reden, was wir nicht testen. Ja, also oder was wir nicht in der Hand gehabt haben.
Nee, das genau.
So ist das. Ja. Deswegen dauert es manchmal auch so lange bis vom Start bis zur Ausstrahlung der Werbung, was die Hörer teilweise oder gar nicht mitbekommen. Aber manche Kooperationen sind schon Monate vorher am Laufen, weil wir auch im wahrsten Sinne des Wortes uns mit den Produkten beschäftigen, sie testen. Ne? Und das ist halt so.
Ja, genau.
Gut. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, nee, ein kleines Thema habe ich noch. Es ist ein iMac mit M1-Prozessor in den Crash Reports aufgetaucht von Xcode. Dort heißt es dann iMac mit ARM64. Und die Einschläge kommen näher. Das hat nämlich ein Entwickler hergefunden in seinem Crash Report, dass da einige Hinweise zum iMac aufgetaucht sind.
Genau.
Leider konnte man das dann nicht mehr reproduzieren. Ein paar Tage später war das Ding schon wieder draußen. Aber man kann davon ausgehen, dass es jetzt nicht mehr ganz so lange dauern wird, bis wir ein iMac auf Silicon-Basis sehen werden.
Ja.
Gut, jetzt haben wir es aber auch.
Gut.
Und wir hören uns dann, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.